Ja, ich freue mich auch, heute Morgen wieder hier zu sein, aus denselben Gründen, die Ralf genannt hat. Ich schätze deine Gemeinschaft, lieber Ralf, und freue mich, dass wir gemeinsam über Gottes Wort nachdenken dürfen, ihr da ein aufrichtiges Interesse dran habt. Ich glaube, das ist nicht mehr so ganz selbstverständlich in unserem Land. Und habe natürlich auch ganz herzliche Grüße mitgebracht von der christlichen Gemeinde am Inselweg in Augustdorf. Die Geschwister lassen euch ganz herzlich grüßen. Ich nehme auch liebe Grüße mit zurück. Wir wollen uns heute Morgen mit einer Geschichte beschäftigen, die gar nicht so unbekannt ist, aber sie steht einfach in der Bibel und deswegen ist sie für die Dauerwiederholung geeignet. Wir schlagen einmal auf in der Bibel aus dem Lukas-Evangelium, dem 18. Kapitel. Lukas 18, Vers 18. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sprach: Dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen, und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Komm und folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Und als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es sprachen aber, die es hörten: Und wer kann dann gerettet werden? Er aber sprach: Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Petrus aber sprach: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Ja, ein Thema, heute geht es nicht um das Reichenbashing, ja? Keiner muss Angst haben, dass er mit dem schlechten Gewissen nach Hause geht, weil er zu viel Euro auf dem Bankkonto hat. Darum soll es heute nicht gehen. Und trotzdem glaube ich, dass diese Geschichte, die Jesus hier hat aufschreiben lassen durch den Lukas, einen Alltagsbezug hat in unsere Zeit. Zunächst einmal sagt Gottes Wort uns auch in den beiden anderen Evangelien, in der diese Geschichte erzählt wird, dass es ein junger Mann war, der dort hier zu Jesus kommt. Und das ist erstmal schon mal etwas, wo ich sage: Wow, das freut mich von ganzem Herzen. Ein junger Kerl mit so einer Frage, das ist schon mal richtig klasse. Es ist durchaus so, dass die Jugend politischer wird. Ja, wir hatten mal so eine Phase zwischen, ja, sag ich mal, Ende der 90er bis so in die 2020er Jahre, 2015er Jahre, wo die Jugendlichen nicht so politisch waren, hatte man den Eindruck. Ja, das wandelt sich wieder, sind auch anders politisch als nur auch deren Eltern. Sie sind sogar sehr politisch interessiert, es sind nur andere Themen. Und dass dieser junge Mann hier eine Frage zur Bibel hat, also Frage zum Leben, das ist was richtig Cooles. Es braucht auch die ältere Generation, die Lust drauf macht, sich mit Fragen des Wortes Gottes und des Alltags zu beschäftigen. Das ist unser eigener Spaß, dass man hier ihnen deutlich macht, der Glaube und das Leben haben eine Verbindung in der Gemeinde, das ist miteinander verknüpft. Vielleicht verbinden wir mit jung eher unerfahren, spontan, vielleicht oberflächlich, aber ich glaube, das ist ein Irrtum. Das ist nicht so. Junge Menschen sind nicht oberflächlich. Es sind ganz oft tief fragende Leute. Also ich bin ja in einem Beruf tätig, ich sage immer gerne Kakteenpflege, ja, Teenager. Und ich erlebe das durchweg, dass unsere Teenager für Dinge wirklich offen sind. Sie sind ernsthaft bereit, sich mit ernsten Fragen zu beschäftigen. Aber man muss das auf ihre Weise tun und man muss sie dabei unbedingt ernst nehmen. Man muss sie ernst nehmen mit ihren Fragen und auch ihren Gedanken, die sie dazu haben. Und so unreif das manchmal wirkt, wenn man sie ernst nimmt, dann sind sie bereit, sich auf alles einzulassen. Ich habe das ja, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dass wir mit unseren Schülern im Sommer immer noch nach Moldawien fliegen, da Missionseinsätze machen. und dort Witwen helfen und Kindercamps machen. Und diese Teenager, die erleben in dieser Zeit sie verlassen ihre Bubble hier in Deutschland, ja, diese reiche Blase, und tauchen in ein total armes Land ein. Moldawien ist das Armenhaus Europas. Total, das kann man sich hier nicht vorstellen. Also es ist ein bisschen, die nennen ihre eigenen Dörfer Afghanistan, so ist das da auch. Also wenn du Glück hast, hast du Strom. Es gibt kein Gas, kein fließend Wasser, keine Sanitäranlagen. Ja, also da wird eben ins Töpfchen gemacht und dann in den Garten gekippt. Also ein Klohäuschen ist da schon richtig Luxus. Und in dieser Armut ist das erstmal ein Kulturschock. Und wenn die zurückkommen, dann merkt man, dass so eine Verwandlung stattgefunden hat. Ne? Die hält nicht so schrecklich lange, aber für den Moment ist die da. Und mir sagte mal eine Schülerin nach einem Rückflug, sagte: Ingo, Frankfurt gelandet, guckte mich, ich fragte sie, was nimmst du mit aus diesem Einsatz? Und sie sagt: Ingo, ich werde nie wieder jammern. Hat sie nicht durchgehalten, glaube ich. Aber das war der Vorsatz. Ein junger Mensch, der bereit ist zu Lebensveränderung. Und da merkt man, dass das muss Gelegenheiten geschaffen werden, auch durch Erwachsene. Und dann sind sie bereit, sich darauf einzulassen. Wir kennen die Geschichte von diesem jungen Mann nicht. Wir wissen nur ein paar Dinge über ihn. Aber mir ist es wichtig, dass wir darauf achten, nicht zu abschätzig von ihm zu denken. Weil er vielleicht in dieser Geschichte gefühlt scheitert und nicht weiterkommt. Aber Gott hat uns das nicht aufgeschrieben, dass wir herabblicken auf diese Menschen oder auf diesen jungen Mann, der hier vielleicht nicht die richtige Abbiegung nimmt, sondern es soll ja uns zum Nachdenken anregen. Es soll uns nicht dazu führen, dass wir uns ein Urteil bilden über andere, sondern es ist ein Spiegel für uns selbst. Er stellt nämlich die Frage, was soll ich Gutes tun? Das wird uns im Matthäus-Evangelium erwähnt. Er fragt Jesus, was soll ich Gutes tun? Das ist eine tolle Frage. Hammermäßig. Was soll ich Gutes tun? Wisst ihr, wir leben in einer Gesellschaft, in der das eine Schlüsselfrage ist, weil wir uns ja überwiegend um uns selber drehen. Wir sind ja mit uns selbst beschäftigt, mit unserem Gas, das wir jetzt weniger haben, unserem Strom, den wir weniger haben. Wir sind um unsere Gesundheit besorgt. Aber es gibt in diesem Land, auch in Deutschland, eine unglaubliche Zahl an Menschen, die einsam sind. Das ist das Thema, was Gott meiner Frau und mir so in den letzten 2 Jahren besonders aufs Herz gelegt hat, uns um arme, einsame Witwen zu kümmern in Deutschland. Die gibt es nicht nur in Moldawien, die gibt es auch in Deutschland. Einsame Frauen. Und wir haben da Kontakt zu einem Haus, einer Wohngemeinschaft in Detmold. Das ist so ein betreutes Wohnen, der Wohnbau. Da leben 16 einsame Menschen. Kannst du das nicht vorstellen? Was Einsamkeit wirklich heißt, habe ich erst kennengelernt, seit wir in Corona mit diesen alten Frauen Gemeinschaft haben. Die kennen niemanden. Kann man sich nicht vorstellen, oder? Dass du keinen kennst? Niemanden? Also wir kennen ja wenigstens unsere Nachbarn. Aber wir haben alle Kinder, wir haben alle Familie. Ihr seid hier. Ihr kennt diese Gemeinde. Die kennen niemanden. Das kann man sich nicht vorstellen. Was wirklich Einsamkeit ist, das ist die Hölle auf Erden. So ein Mensch lebt in der Hölle hier auf der Erde, der total einsam ist. Und dann kommen wir in Kontakt mit diesen Menschen, mit diesen armen Frauen, einsamen Frauen. Ich habe jetzt einen Bibelkurs gemacht mit einer 91-Jährigen. Und vor 5 Wochen hat sie sich für Jesus entschieden. 91-Jährige. Und sie sagt, ohne die Einsamkeit von Corona hätte ich überhaupt nicht das Bedürfnis gehabt, dich kennenzulernen, hätte auch nicht die Bibel gelesen. Aber jetzt hat sie Jesus gefunden. Und jetzt war ich diese Woche bei ihr und sagte, Ilse, müssen wir da weiter Bibel lesen, einen Bibelkurs machen. Sagt sie, weißt du, Ingo, bevor du gekommen bist, habe ich gesagt, Jesus, komm, wir setzen uns mal aufs Sofa. Und dann hat sie Jesus was erzählt aus ihrem Leben, als Vorbereitung für unseren Bibelkurs. Und sie ist nicht mehr einsam. Sie hat Jesus kennengelernt. Was kann ich Gutes tun? Dieses Land leidet an einer Krankheit, die nicht anerkannt ist. Und das ist Einsamkeit. Und viele, viele, viele sind einsam. Und das Problem nimmt zu. Je mehr Social Media wir haben, desto einsamer werden die Menschen. Das ist Salzwasser, das man trinkt, von dem man noch mehr Durst kriegt. Die Menschen haben einen tiefen Durst nach Gemeinschaft. Und das Schöne ist erstmal, dieser Mann wendet sich ja an den Richtigen, nicht? Er kommt zu Jesus. Er ist die Quelle der Gemeinschaft, die Quelle des Lebens. Offenbar auch ein privilegierter Mann. Die Bibel sagt im Lukas-Evangelium hier, dass er ein Oberster ist. Also was auch immer für ein Oberster er gewesen sein mag. Vielleicht war er ein Regierungsbeamter, vielleicht war er ein irgendwie in der Gesellschaft anerkannter Mann, einfach nur ein Reicher, wissen wir nicht so ganz genau. Er war vermutlich kein Priester, denn er hatte, musste er mindestens 30 Jahre alt sein, um einen Priesterdienst auszuüben. Also er war ein junger Mann, das waren die 30-Jährigen nicht. Also Wissen wir nicht so ganz genau, aber der Lukas erwähnt, dass er offenbar reicher Abstammung war, zumindest enorm viel Geld hatte. Und das war die Bedingung, um in die Oberschicht Eintritt zu haben. Man musste reich sein, um privilegiert zu sein, in die Oberschicht einzutreten. Und sein Anliegen, das er hier hat, ist ja offenbar dringend, weil die Bibel sagt im Markus-Evangelium, er läuft zu Jesus. Er hat eine echte Not. Und das ist positiv. Menschen mit einer echten Not. Und er kommt zu ihm, begegnet ihm hier auf dem Weg Jesu und sein Anliegen ist dringend, hat keinen Aufschub und Lukas erwähnt das sogar, dass er auf die Knie fällt. Man weiß jetzt nicht, wie es um den Glaubensstand dieses Mannes wirklich bestellt war. Das war für den Mordechai undenkbar, ja, auf die Knie zu fallen vor einem Menschen. Das hat er nicht getan, dafür war er sogar bereit zu sterben. Ja, das macht so ein bisschen deutlich, man fiel nieder vor Gott. Vor ihm beugte man die Knie, aber vor gar keinem fremden Herrscher. Also er hatte schon zu Jesus mehr Beziehung und dann sah er ihn mehr als nur einen guten Lehrer, wie er das hier nennt. Aber sicherlich nicht, dass er in ihm den Messias sah oder Gottes Sohn. Und das ist umso erstaunlicher, als dass man bedenken muss, seine gesellschaftliche Stellung war ja anerkannt und das war eine öffentliche Demütigung, sich vor so einem Rabbi niederzuknien. Zumindest anerkennt er Jesu Autorität in religiösen Fragen. Er wird ihn als Theologe respektiert haben. Und im Gegensatz zu dem Kollegen da aus Lukas 18, der dort im Tempel steht und sich auf die Brust schlägt und sagt, wie gut, dass ich kein armer Wicht bin, wie der neben mir, hat er die Demut, vor Jesus auf die Füße zu fallen. In Lukas 18, dieser Geschichte von dem Sünder im Tempel, macht ja Lukas deutlich, so wie unser Ausharren, also das Ausharren unserer Gebete zeigt, was wir von Gottes Wesen halten, lässt der Inhalt unserer Gebete erkennen, was wir von uns selbst halten. Und darum geht es Lukas. Wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, dann wird uns das menschliche Herz wie ein Spiegel vorgehalten. Das sind wir. Der Lukas guckt sozusagen in den Menschen hinein. Ich würde mal sagen, der Seelsorger, der Psychiater, den Evangelisten, weil er macht uns deutlich, wie wir Menschen wirklich denken. Und mag sein, dass dieser Sünder im Tempel relativ zum Zöllner ein besserer Mensch war, aber gemessen an Gottes absolutem Reichtum, an Gottes absolutem Maßstab, stand er unter einem göttlichen Verdammungsurteil. Und dieser Irrtum, den wir über uns haben, ist ein roter Faden durch das Lukas-Evangelium. Lukas erzählt uns in jedem Kapitel von den Irrtümern, die wir haben über Gott, über das Reich Gottes und über uns selbst. Und diese Irrtümer, die legt der Lukas offen. Das ist seine Stärke. Und darum geht es am Ende auch in dieser Geschichte. Denn bevor wir hier in diese Geschichte eingestiegen sind, fand eine kleine andere Geschichte statt, die uns einen Hinweis auf den Kontext gibt, warum die Komposition hier so war. Wir schlagen nochmal zurück aus Lukas 18, Vers 15. Sie brachten aber auch die kleinen Kinder zu ihm, dass er sie anrühre. Als aber die Jünger es sahen, fuhren sie sie an. Jesus aber rief sie herbei und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und jetzt kommt die Geschichte von diesem jungen, privilegierten Mann. Als wollte er eine Gegenstandssituation, ein Negativbild erzählen, wem das denn nicht gelingt. Das ist eine Sache, an der ich in meinem Leben immer wieder knabber. Wenn ich die Bibel lese, wird mir das immer mehr bewusst. Eigentlich führt Gott mich in seiner Schule dahin, richtig zu verstehen, wer er wirklich ist. Und dabei komme ich unweigerlich zu der Erkenntnis, dass ich wirklich nichts tauge. Ich bin erschüttert über meine eigene Sündhaftigkeit. Und je länger ich im Glauben unterwegs bin, desto schrecklicher ist das für mich. Desto mehr leide ich daran. Das wird nicht weniger, es wird schlimmer. Und das sich hängen an den Herrn und an seine Gnade, das wird mir immer köstlicher. Aber je länger ich mit Jesus unterwegs bin und ich mehr verstehe von ihm, desto mehr wird deutlich, nur er. Als Gott den Menschen gemacht hatte im Garten Eden, hätte er viele Materialien wählen können, aus denen er den Menschen machen könnte. Da gab es Edelsteine, da gab es Gold und Silber. Diamanten. Aber Gott nimmt Dreck. Gott nimmt Dreck. Vom Erdboden. Er nimmt das Billigste vom Billigsten. Er nimmt das, wovon alles da ist. Er nimmt das Wertloseste, das es auf diesem Planeten gibt. Und das ist Staub. Ich weiß nicht, wer von euch zu Hause Staub hortet, ja, oder sammelt, oder mal gekauft hat, oder verkauft hat. Ich glaube, wir sind uns alle einig, Mutterboden musst du kaufen, guten, ja? Das kann dir passieren. Aber Staub braucht kein Mensch. Es ist total wertlos. Und dieses Material nimmt Gott, formt daraus den Menschen. Und wann wird das wertvoll? Als er ihm seinen Odem einhaucht. In diesem Moment kommt Gott in dieses wertlose Nichts. Und plötzlich ist es wertvoll. Er selbst, und das ist ein ganz früher Hinweis auf das, was Paulus schreibt, dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Gott muss erst da reinkommen, damit das einen Wert hat. Und was ist dann daran wertvoll? Er selbst. Er ist selbst das Wertvolle. Er ist das Kostbare. Und Paulus schreibt das im 2. Korintherbrief in Kapitel 4 und sagt, deswegen sind wir wie zerbrechliche Tongefäße. Wir sind von der Erde. Diesen Schatz packt Gott in zerbrechliche Tongefäße, damit seine überragende Kraft an uns deutlich wird. Seine überragende Kraft soll an uns deutlich werden. Und dafür sind wir zerbrechliche Gefäße. Wer diese Lebenslektion nicht lernt, was das Kreuz am Ende mit uns macht und was das Kreuz bedeutet, der kann das Reich Gottes nicht verstehen. Und das ist die Lektion, die der Herr Jesus jetzt diesem Mann erklärt. Er versucht ihm deutlich zu machen, mit welcher Haltung beginnt man die Frage nach dem Reich Gottes. Und er kontrastiert jetzt das Denken dieses reichen, jungen, gebildeten, aufstrebenden Mannes mit dem eines Kindes. Das ist der Vergleich. Vorher hat er uns schon erzählt von diesem Zöllner, der sich an die Brust schlägt und sagt, ich taug's nicht, ich bin nix. Und den stellt Jesus in den Mittelpunkt und sagt, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Es geht also um die richtige Herzenshaltung, die Jesus erwartet, wenn jemand den Wunsch hat, Teil seines Reiches zu sein. Und das ist das Privileg, das er ja gepredigt hat. Er predigte ein Leben unter der Herrschaft Jesu, unter seiner Herrschaft. Was für Leute sind da gebraucht? Wir halten also fest, erstmal dieser Mann kommt mit einer super Frage. Und wir sehen als nächstes, er hat das Richtige im Blick, nämlich die Frage nach dem ewigen Leben. Und er war offenbar auch kein Theoretiker, der sich nur abstrakt darüber Gedanken macht. Vielleicht war er auch noch nicht mal so ein Spaßmensch, sondern hat einen Blick für die ganz ernsthafte Frage, das Leben wird hier enden. Und was ist dann mit mir? Wo komme ich dann hin? Und er hatte den Botschaften des Reiches, der Predigt des Reiches Gottes vielleicht schon von Johannes zugehört, aber auf jeden Fall von Jesus. Er spricht ihn auf sein Lieblingsthema an. Das Lieblingsthema Jesu war das Reden über das Reich Gottes. Darüber hat er die meisten Gleichnisse erzählt. Jesus liebte es, davon zu sprechen, was mit einem Menschen passiert, indem er die Herrschaft hat. Das liebt Jesus. Das liebt er von unserem Leben. Er liebt es in meinem Leben. Mit mir sich darüber zu unterhalten, was aus mir werden kann, wenn er in meinem Leben die Herrschaft hat. Ich weiß nicht, worüber wir so uns unterhalten, wenn wir uns einladen. Wenn wir Gemeinschaft haben. Ob es da um Politik geht, hatten ja auch Zeit, uns über Corona aufzuregen. Jetzt ist Russland dran. Ja, wir finden immer irgendein Thema. Wir Deutschen können uns sowieso über irgendwas immer aufregen. Ja, wir leben ja quasi davon. Aber es ist so schön, wenn man Geschwister zu Hause hat, mit denen man sich über den Herrn Jesus unterhalten kann. Und es gibt so ein paar Brüder in meinem Leben, von denen ich kann ich das ernsthaft sagen. Wenn wir anfangen zu reden, ist das Erste, worüber wir reden über Jesus. Es ist so gut. Das ist Balsam für die Seele. Da ist ein Bruder, der liebt Jesus von ganzem Herzen. Das ist so gut. Auch deswegen fliege ich immer gerne nach Moldawien. Ich treffe dort Geschwister. Ich kann leider immer noch kein Rumänisch. Das ist die Landessprache in Moldawien. Aber ich erlebe dort Geschwister, die im Glauben reich sind. Ich bin materiell reich. Ich komme aus einem reichen Land, eines der reichen Länder der Erde. Und die Einsätze müssen wir selbst bezahlen, nicht? Und wir kommen dann da mit Geld hin, was ich für meinen Einsatz bezahle. Das verdient da jemand nicht in 2 Monaten. Oder in 3 Monaten. Ich komme also dahin und ich treffe dort Menschen, die mit sehr großer Armut leben müssen. Zum Beispiel den Pastor Vassili und seine Frau Lucia. Haben 18 Kinder. 4 eigene und 12 angenommene. Sie haben aus dem Mädchenhaus, dem Waisenheim, dort in Scholdanesht, Mädchen adoptiert. 9 Mädchen. Weil die Mädchen in Moldawien als Sexsklavin verkauft werden, die ganze Welt. Moldawien ist ein Land, aus dem Mädchen exportiert werden. Also kann man kaufen da. Und dieses Elend, das findet weitgehend verborgen vor der Weltöffentlichkeit statt, aber ist dort Realität, dass Mädchen verschwinden. Und er hat gesagt, wir wollen diese Kinder retten, wir nehmen die auf bei uns. Und hat die großgezogen. Und 3 Jungen. Wurde ein Waisenheim geschlossen mit Jungs. Und die blieben übrig. 3 Jungs, 3 Brüder. Und haben die aufgenommen bei sich. Den Ältesten, den wollte niemand haben. Der blieb als Letzter im Waisenheim zurück. Und Lucia und Vassili wollten den auch nicht haben. Der war gewalttätig und gemein. Und dann hatten die den einen Monat bei sich zur Probe und haben den wieder zurückgeschickt ins Heim. Und gesagt, das geht mit dir nicht. Jetzt konnten die das Heim nicht schließen, weil dieses eine Kind da blieb. Man hat die Heimleitung Briefe geschrieben, war Monate Briefe geschrieben an den Vassili, bitte nehmt den doch. Der will nirgendwo hin, der will nur zu euch. Er sagt, wenn ich irgendwo hin will, dann will ich zu euch, ich will nirgendwo sonst hin. Und irgendwann haben die den mitgenommen, sind dann hingefahren und haben diesen Jungen mitgenommen, der Sascha. Der Sascha wird jetzt Nachfolgepastor in der Gemeinde. Da hat aus einem Saulus einen Paulus gemacht. Aus einem ganz schlimmen Jungen einen Gottesmann. Das passiert, wenn Jesus in dein Leben kommt. Was ich aber von Vassili und Lucia lerne, ist, ihr Leben gehört Jesus. Das Reich Gottes ist in ihrem Leben Wirklichkeit geworden. Und man kann an ihnen lernen, was das heißt, in Hingabe den ganzen Tag zu leben. Nicht die Freizeit für Gott, sondern den ganzen Tag. Ja, der fängt morgens um 6 Uhr an und der hört abends um 23 Uhr auf. Und was machen sie in der Zeit? Sie versorgen mit einer Gemeinde von 40 Leuten 300 Witwen in dem Dorf. Mit Brennholz, mit Medikamenten, mit Kleidung, mit allem, was die brauchen. Und ich verspreche euch, diese Gemeinde tut nichts anderes als das. Die haben alle noch ihre Jobs, aber die opfern sich auf, die verbrennen dort in diesem Dorf für Jesus. Und wenn man da ist und dann merkt, dass wir morgens zum Frühstück kommen und wer kocht? Oksana in der Küche. Oksana macht für uns Frühstück. Oksana ist schon morgens um 6 da, damit wir um 7:30 unser Frühstück kriegen, dann zum Einsatz fahren können. Wenn wir mittags nach Hause kommen, wer steht in der Küche? Oksana ist am Kochen. Und wer ist abends da? Oksana ist da. Wer ist Oksana? Oksana ist die stellvertretende Schulleiterin der Kreisschule in Scholdanesht. Die hat selber eine Familie mit 3 Kindern. Und bevor die zur Arbeit geht, kommt sie her und kocht für uns. Dann geht sie an die Schule. In ihrer Mittagspause kommt sie und kocht für uns das Mittagessen. Und wenn sie von der Schule fertig ist, kommt sie und kocht für uns das Abendessen. Und dann geht sie nach Hause, versorgt ihre eigene Familie. Und das macht die 8 Tage lang. Ohne ein Wort zu klagen. Und als es dann darum verging, die Care-Pakete zu verteilen, fragte Vassili seine Mini-Gemeinde, wer verteilt Care-Pakete? Meldet sich Oksana. Und wenn man das erlebt, dann wird man ganz demütig und sagt, ja Herr, das ist das Reich Gottes, das Wirklichkeit geworden ist in Menschen. Was da möglich ist. Und da gehe ich ganz gedemütigt und bescheiden und trotzdem glücklich zurück nach Deutschland und sage dir, mein lieber Ingo, du musst aufpassen, dass im Reich Gottes Jesus im Mittelpunkt bleibt. Nicht deine Geschäftigkeit, nicht dein, dass du dich nicht ablenken lässt von deiner Freizeit, deinen Bedürfnissen, der Politik und all dem, was uns hier so umgibt. Manchmal ist das wie so eine Kur, ne? Da fährt man hin, um sich nur auszurichten. Für mich ist das wie so eine Art Rüstzeit, ja, super anstrengend, aber es ist eine Rüstzeit, weil ich mit Geschwistern zusammen bin, die mit schlichtem Herzen dem Herrn Jesus dienen. In so eine Richtung versucht Jesus diesen Mann hier zu bringen. Wenn meine Herrschaft in dir Wirklichkeit werden soll, und das ist das Reich Gottes, dann geht das nicht als Add-on. Das ist nicht das Quäntchen oder die Piemontkirsche, die ich noch auf deine schöne Lebenstorte lege. Jetzt hast du eben auch noch was Religiöses. Jetzt hast du auch noch die letzte deiner Versicherungen für die Zukunft abgeschlossen. Dann hast du nicht verstanden, worum es mir eigentlich geht. Und das führte zum dritten Punkt. Das erste Problem dieses jungen Mannes war, er hatte den falschen Blick. Er wendet sich nicht an einen der angesehenen Rabbis seiner Zeit. Davon gab es ganz viele. Hätte irgendeinen anderen nehmen, den Hillel oder irgendeinen anderen. Sondern er wollte durchaus wissen, was Jesus denkt. Und er hatte sicherlich auch gehört, dass Jesus über viele Fragen ganz anders dachte. Das machte ihn zu einem sehr interessanten Gesprächspartner. Aber der Herr Jesus reagiert ja sehr scharf. Eigentlich würden wir doch sagen, ist doch super, Jesus, endlich mal jemand, der sich für deine Predigt interessiert. Ja, es gab ja genug Leute, die dich verachten und die wegguckten, ja, und die sich lustig machten, ja, die spotteten. Da ist mal endlich einer mit einer klugen Frage. Den könntest du doch aufnehmen und sagen, ja, wow, auf so jemand wie dich haben wir gewartet. Stattdessen ist es eher eine Zurechtweisung. Er fängt nämlich an, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Das ist ziemlich beleidigend. Er stößt diesen Mann erstmal zurück. Und das tut der Herr Jesus nie aus Bosheit oder weil er eine schlechte Laune hat, sondern er tut das immer in väterlicher, liebevoller Art. Er weist ihn hin auf etwas, auf ein Kernproblem, dass er nämlich über den Richtigen falsch denkt. Die Einstellung dieses Mannes zu Jesus war, dass das ein kluger Gesprächspartner ist, ein Theologe, mit dem man über Fragen reden kann. Aber er hat nicht verstanden, dass Jesus beanspruchte, Gott zu sein, Gottes Sohn, der Messias. Und diesen Anspruch, den hat dieser Mann offenbar zurückgewiesen. Und deswegen die scharfe Zurechtweisung des Herrn. Gut war Gott und gut war im Talmud auch das Gesetz, aber an keiner Stelle war ein Mensch gut. Dass er also ihn hier als einen Rabbi, einen guten Menschen nennt, weist darauf hin, er hatte durchaus so einen humanistischen Einschlag. Ja? Es gibt eben so gute Leute, es gibt schlechte Leute, Jesus ist halt ein guter Mensch. Nein, das reichte nicht. Mit diesem Anspruch war Jesus nicht zufrieden. Für Jesus ist deutlich, wer schon Menschen einen Platz einräumt, der nur Gott zusteht, wird auch allen weltlichen Dingen einen Vorrang einräumen vor Jesus. Also wer Menschen einen Platz einräumt, der nur Jesus zusteht, wird auch allen weltlichen Dingen einen Platz einräumen, der nur Gott zusteht. Und das ist die Lektion, die Jesus ihm jetzt hier erteilt. Wenn ich für dich nur ein guter Lehrer bin, werden viele Dinge im Reich Gottes materiell wichtiger sein für dich als das Reich Gottes. Wenn wir hier das erkennen, dass die Erkenntnis, ein Sünder zu sein, die Grundvoraussetzung ist, um gerettet zu werden, das hat Jesus sehr klar gepredigt, dann merken wir auch, es ist keine unsoziale Einstellung, die Jesus hier kritisiert, sondern es ist die Frage, wer bin ich wirklich für dich? Und welche Konsequenz hätte meine Gegenwart in deinem Leben? Das ist die Schlüsselfrage. Wer bin ich wirklich für dich? Und diese Frage stellt der Lukas in seinem ganzen Evangelium immer wieder. Wer ist Jesus wirklich für mich? Und deswegen kommt er zum dritten Problem. Er hatte sein Herz an das gehängt, was eben nicht wichtig ist im Reich Gottes. Der Mann geht und Jesus lässt ihn gehen. Er läuft ihm nicht hinterher. Er hatte ja was vorzuweisen. Ne? Ich habe Gebote gehalten, ich war fleißig, eine Menge Wissen. Irgendwie springt Jesus da überhaupt nicht drauf an. Irgendwie honoriert er das gar nicht. Er lässt ihn weggehen und macht damit deutlich, ich bin nicht das Extra in deinem Leben. Ich bin nicht der Sonntag, den du dir freischaufelst, weil du auch noch ein bisschen religiöse Gefühle brauchst. Ich bin nicht der, der damit zufrieden ist, dass du irgendwann mal ab und zu die Bibel aufschlägst und danach fragst, was ich auch noch will. Ich bin nicht der, den du ab und zu mal in deinem Leben fragst, was willst du eigentlich von mir? Der bin ich nicht. Ich bin nicht zufrieden mit der zweiten oder dritten Stelle. Ich bin Reich Gottes. Ich bin Herrschaft in deinem Leben. Das ist mein Anspruch. Und wenn du das nicht akzeptierst, dann geh. Ich zwing dich nicht. Ich zwing dir meine Herrschaft nicht auf. Ich knechte dich nicht ins Reich Gottes. Hier sind nur Freiwillige. Der Mann hatte schon einen Irrtum darüber, dass er sagte, was muss ich tun, um das Reich Gottes zu erben? Ja, was ist ein Erbe? Ein Erbe hat einen Rechtsanspruch. Ein Erbe kriegt das automatisch. Und zwar, wann kriegt der Erbe das? Ja, wenn der Erblasser stirbt, ja? Was hatte der denn für eine Vorstellung, wie der an dieses Reich Gottes kommt? Wer sollte denn da bitte sterben, damit er ein rechtmäßiger Erbe wird? Mit welchem Selbstverständnis ist der denn an Jesus rangetreten, zu glauben, er hätte einen Anspruch darauf? Das steht mir zu. Und es ist nur die Frage, wie? Jesus macht deutlich, nein, dir steht gar nicht zu. Wenn ich dir zustehen sollte, dann brauchst du das richtige Herz. Und er machte das ja im Lukas 16 vorher deutlich. Jesus sagte, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen, den anderen lieben, den einen handeln, den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es geht nach meinem Dafürhalten ja nicht primär ums Geld, sondern es geht darum, dass ich mein Herz nicht an etwas hängen kann und Jesus. Das geht halt nicht. Das macht er nicht mit. Das macht Jesus nicht mit. Und das ist die Lektion, die wir lernen in dieser Geschichte. Es ist ja nicht so, dass Gott uns gleich rauskickt aus dem Reich Gottes, wenn wir falsche Prioritäten setzen. Aber er macht deutlich, so ist das Reich Gottes nicht gemeint. Und so verstehe ich meine Herrschaft nicht. Es geht nicht nur darum, dass Reichtümer es dem Betreffenden erschweren, sich auf das Kommen des Reiches Gottes und seinen Gerichten vorzubereiten. Vielmehr verstellen sie auch den Blick dafür, dass das Reich Gottes alles in der Welt an Wert übersteigt. Hab einen unverstellten Blick auf mich. Das ist, was Jesus ihm eigentlich deutlich macht. Du sollst nichts sehen außer mich allein. Ja, dieser junge Mann glaubte, dass seine soziale Stellung, das Image, das er sich aufgebaut hatte, zu das das Geld ein Schlüssel war, dass er das eben behalten könnte und auch noch Jesus. Es muss doch eine Möglichkeit geben, das zu verknüpfen. Ein angenehmes Leben, das privilegiert ist, und Jesus. Da muss doch ein Weg geben, oder? Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist das eine Frage, die wir auch haben, oder? Es muss doch einen Weg geben, wie ich mein privilegiertes Leben bewahren kann und gleichzeitig Teil des Reiches Gottes sein kann. Es kann doch nicht so ganz ernst gemeint sein, wenn Jesus sagt, dass jemand sein Kreuz auf sich nehmen muss. Oder dass er die glücklich nennt, die alles verlieren um seines Willen. Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Also irgendwie muss es doch einen Weg geben dazwischen. Sollte man denn wirklich nur das eine bekommen, indem man das andere aufgibt? War das nicht zu viel verlangt? Und Jesus macht mit dieser Geschichte deutlich, wer so denkt, kann nicht ins Reich Gottes kommen. In seinem Anspruch ist Jesus radikal. Und deswegen scheitern sich spätestens an dieser Frage des Kreuzes, scheiden sich die Geister. Man mag über Jesus denken und predigen, aber wenn es um das Kreuz geht, wenn es darum geht, welche Stellung wir vor ihm im Reich Gottes haben, dann scheiden sich die Geister. Was ist die Moral von der Geschichte? Das Opfer um Christi willen ist in Wirklichkeit gar kein Verlust. Es ist eine Investition, die Dividenden und Gewinne abwirft. Wer etwas aufgibt um Jesu willen, macht eine Investition. Investiert nämlich in Aktien, die nicht an der Börse spekuliert werden. Investiert in Kapital, das Motten und Rost nicht zerfressen. Jesus sagt, niemand, der um meinetwillen irgendwas aufgibt, hat das verschwendet. Er hat es investiert. Und es wird ihm 30, 60 und 100-fältig vergolden. Aber wer so denken will, wer eine Investition machen will und sein Herz an Jesus hängt, muss vorher Frieden machen mit dem Kreuz. Das Kreuz lässt von uns nichts übrig. Am Kreuz ist unser eigenes Bedürfnis, unser Wünschen zu Ende. Da geht es um die Frage nach dem Reich Gottes, nach seiner Herrschaft. Da geht es darum, wie Jesus Wirklichkeit werden kann in meinem Leben. Wir müssen das ernst nehmen, dass Gott uns aus Dreck gemacht hat und dass wir nur tönerne Gefäße sind, die Gott füllt. Wisst ihr, Gott hat der Welt eine Pizza geschickt. Und wir sind nur die Pizzabox. Niemand will die Pizzabox. Alle wollen die Pizza. Wir sind nur die Verpackung. Es geht um den Inhalt. Es geht um Christus in uns. Das ist das Wesentliche. Das ist der Kern. Wir sind nur die Pappe, die weg muss, damit die Leute ihre Pizza essen können. Und das beseitigt Gott. Er legt uns frei, damit er sichtbar wird. Und das macht er mit dem Hauch Gottes schon in der noch nicht gefallenen Schöpfung deutlich. Diese Wahrheit reflektiert Lukas hier. Und dann erzählt Jesus, und das hatten wir jetzt noch nicht gelesen, das kommt im Text direkt danach, er nahm die 12 ja zu sich. Und dann erzählt er in Vers 18,31, wir gehen hinauf nach Jerusalem, es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Und er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Und sie verstanden nichts von diesen Worten. Und diese Rede war ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Dreimal und. Und sie verstanden nichts. Und die Rede war ihnen verborgen. und sie begriffen das Gesagte nicht. Was wird das dem Petrus peinlich gewesen sein im Nachgang? Dass er Jesus das gesagt hat, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Da muss es doch was für geben, oder Jesus? Wir haben ja echt Opfer gebracht. Wir waren richtig fleißig. Wie wird Petrus darüber gedacht haben, als er Apostel der Gemeinde Jesu war und sich für diese Frage geschämt haben, nachdem Jesus ihm sagt, als Jesus ihm danach sagt, und ich werde gegeißelt und gekreuzigt nach 3 Tagen auferstehen. Was habe ich denn gegeben? Wisst ihr, ist das nicht ein Ausdruck der unendlichen Liebe Jesu, dass er dem Petrus das hier nicht um die Ohren knallt? Das hätten wir doch gemacht. Sag mal, du Blödmann, was mache ich hier für dich? Und du rühmst dich deiner Mickrigkeiten, du Sünder. Was gibst du denn auf? Was gehört dir denn von dem, was du hier aufgibst? Wer hat dir das denn geschenkt? Und du glaubst, du könntest vor mir prahlen, dem Sohn Gottes, mit dem, was du aufgibst, und ich gebe mein Leben für dich hin? Wie albern das ist. Aber Jesus hält ihm das nicht vor. Ist das nicht liebevoll? Wisst ihr, darüber erstaune ich immer wieder, über diese, wie der Herr Jesus den Widerspruch von Sündern erduldet. Der Hebräerbrief macht darauf deutlich, er duldet uns, er trägt uns. Unglaublich, Gott, er trägt uns. Er trägt uns, weil er uns liebt. Er hat sein Volk 1800 Jahre ertragen. Der heilige Gott wohnt inmitten von Sündern, wie schrecklich. Aber Gott hält das da aus, weil seine Liebe so stark ist. Und dann schreibt der Lukas das in seiner unendlichen Liebe. Auch der Lukas hatte so ein liebendes Herz. Er war so ein liebevoller Evangelienschreiber. Er sagt, sie verstanden das nicht. Sie verstanden nichts von diesen Dingen. Die haben diese ganze Botschaft nicht verstanden. Die haben die Sache mit dem Kind nicht verstanden. Die haben die Sache mit dem reichen Jüngling nicht verstanden. Und sie haben auch diese Leidsankündigung nicht verstanden. Die verstanden gar nichts. Das Wort war ihnen verborgen, sie begriffen das Gesagte nicht. Als sie dann zum Glauben gekommen waren, war ihnen das super peinlich. Aber so ist Gott. Das ist das Kreuz. Gedemütigt kommen sie dann und werden Nachfolger Jesu und bekennen ihn. Und rufen auf zur Umkehr. Das ist das, was Jesus tat, was Johannes tat, was Petrus tat in seiner ersten Predigt. Tut Buße, kehrt um. Das ist noch nicht die Wiedergeburt. Ja, die Wiedergeburt kommt erst danach. Nach der Buße. Also wenn ich jetzt mit dem Zug nach Hause fahren würde, von Riffrath nach Detmold, zu meiner Tina. Sie ist mein Ziel. Meine liebe Frau. Und jetzt steige ich hier in Riffrath. Habt ihr einen Bahnhof? Straßenbahn. Ich brauche einen Bahnhof. Ich muss irgendwie, sagen wir Köln, ja. Ich komme nach Köln und fahre dann zurück nach Detmold. Und ich fahre nach Köln und steige in den Zug und dann kommt der Schaffner nach einer halben Stunde und sagt, ja, also, Sie haben kein Ticket Richtung Frankfurt. Wie? Richtung Frankfurt, ja. Falsch unterwegs. Falsche Richtung eingestiegen. Ja, was muss ich tun? Ich muss Buße tun. Ich muss beim nächsten Bahnhof anhalten, aussteigen, einen richtigen Zug nehmen, in die richtige Richtung fahren. Das ist Buße. Wenn ich bei meiner Tina angekommen bin, das ist Wiedergeburt. Dann habe ich die Gemeinschaft mit der, der meine Sehnsucht gilt. Das ist Wiedergeburt. Die Buße kommt vorher. Die Umkehr zurück in die richtige Richtung. Und wenn ich den gefunden habe, nachdem ich mich sehne, dann findet die Wiedergeburt statt. Die erlebt dieser Mann nicht. Weder das eine noch das andere. Er verweigert die Buße. Er will Jesus diesen Platz nicht einräumen, weil er die Sehnsucht nicht nach ihm hat. Wisst ihr, das verstehe ich auch bis heute nicht, wieso Menschen in Bibelkursen Jesus finden und andere nicht. Da gibt es Leute, mit denen machen wir genauso 20 Wochen im Bibelkurs und dann gehen die und sie haben was gelernt. Und dann gibt es andere Wochen, andere Leute, die begegnen Jesus, wie so eine Ilse. Und da verändert sich auf einmal alles. Wie passiert das? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich verstehe nichts davon. Das habe ich bis heute nicht verstanden, wie Gott das macht. Aber bei dem einen finden Rufen statt und sie finden Jesus bei der anderen nicht. Diesen Mann erreicht das Reden Jesu nicht. Wisst ihr, das kann es auch ein bisschen trösten. Selbst der Herr Jesus hat mit seinen Reden Menschen nicht erreicht. Dieser Mann geht. Und das tun wir auch nicht. Wir streuen das Wort Gottes aus an unsere Nachbarn, an Leute, die man in Altenheimen trifft, an Witwen in Moldawien, wo immer Gott uns hinstellt, wo Gott dich hinstellt. Man erreicht nicht jeden, das tut Jesus auch nicht, aber das hat er auch nicht verlangt. Er hat nur verlangt, dass wir mit Freude davon reden, was die Herrschaft, seine Herrschaft in unserem Leben bewirkt. Davon können wir reden. Und das hat Jesus getan, mit ganzer Leidenschaft. Denn sein Herz gehörte seinem Vater. Und er hat Menschen gerufen in das Reich seiner Herrschaft. Im Zentrum unseres menschlichen Denkens steht oft, was wir für Gott tun können. Aber im Zentrum des Evangeliums steht das, was Gott in Christus für uns getan hat. Es kommt nicht darauf an, was wir für Gott tun. Es kommt darauf an, was Gott in Christus für uns getan hat. Und wer Jesus lieb hat, der will zu ihm. Der will mit ihm in Gemeinschaft sein. Der möchte seine Herrschaft haben. Das muss ich als gestandener Christ immer wieder lernen. Da werde ich nie mit fertig. Und ich merke, zu meiner eigenen Schande muss ich das bekennen, dass ich an dem Punkt immer wieder anfange. Ich muss wieder neu sagen, Herr Jesus, ich habe vergessen, was das Kreuz wirklich für mich heißt in meinem Leben. Ich beuge mich auch unter diese Situation. Ich bin bereit, diese Kränkung zu ertragen. Ich bin bereit, diese Benachteiligung hinzunehmen. Ich werde diese Schmähungen nicht zurückschmähen. Ich werde diese Ungerechtigkeit erleiden, um deines Namens willen. Weil ich weiß, dass du mich um deines Namens willen auf die richtige Spur bringst. Das ist Psalm 23, Vers 3 von Karl-Heinz von Heiden, nicht? Du wirst mich um deines Namens willen, oder weil dein Name dafür steht, bringst du mich in die richtige Spur. So übersetzt er das da. Wunderschön. Weil dein Name dafür steht, bringst du mich in die richtige Spur. Ich muss immer wieder hin an diesen Punkt. Und deswegen halte ich diese Geschichte für top aktuell. Wir brauchen es immer wieder. Eine Predigt für uns, nicht um auf diesen Mann herabzublicken. Das wünsche ich uns für die kommende Woche. Herr Jesus, diesen Wunsch, Herr Jesus, deine Herrschaft soll kommen. Vielleicht müssen wir das nicht nur einmal, sondern jeden Tag beten. Herr Jesus, deine Herrschaft soll kommen. In meinem Leben Wirklichkeit werden. Immer wieder neu. Dabei segne Gott uns. Amen.